ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und ich bin heute hier, wo ich auch noch nicht war. Natürlich im Zoo Leipzig, das mal auf jeden Fall. Aber ich bin heute quasi im Hintergrund der Okapi-Anlage, um über die Nachbarn zu sprechen. Um die geht es uns nämlich heute, um die Leierhirsche. Und dazu habe ich hier bei mir zu Gast eigentlich einen Profi bei uns hier im ETC-Podcast drin, den wir trotzdem auch lange nicht mehr begrüßen durften. Umso erfreuter, herzlich willkommen, Tana Schleinschock. Sei gegrüßt, Tana.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und eine weitere spannende Tierart vorstellen darf.
Genau so ist das. Die Hirsche haben wir tatsächlich schon öfters mal hier gehabt. Ich kann mich an den Südpudu erinnern, an den Schopfhirsch und so aus der weiteren Verwandtschaft ja auch noch das Moschustier. Bei Hirsch haben natürlich trotzdem alle immer diese riesigen Varianten im Bild, was ja schon Schopfhirsch und Südpudu nicht waren. Wo ist denn der Leierhirsch einzuordnen?
Der Leierhirsch ist ein mittelgroßer Hirsch, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit einem Elch oder mit einem Wapiti vergleicht, die ja nun wirklich riesig sind, so dieses klassische Bild, und eben mit dem Südpudu als sehr, sehr kleinen Vertreter dieser Gattung. Und der Leierhirsch ist so ein bisschen in der Mitte. Also die können von, die Weibchen so 80 Kilo schwer werden und die Männer so bis zu 120, 130, wenn sie ein bisschen mobbelig sind, auch 140. Beziehungsweise wenn sie dann stattliches Geweih tragen, kann das auch gern mal 5 Kilo mehr werden, einfach weil das dann auch ein bisschen aufs Gewicht drückt.
Und die könnte jetzt von der Größe her auch irgendwie gefährlich werden, also zumindest ein Unterleib rennen?
Das kann mir auch am Ende eine Zwergziege, zwar nicht im Unterleib, aber an Schienbein, das tut auch ganz schön weh. Also so die Schulterhöhe sagt man so bei 1,10 Meter, 1,20 Meter bei den Hirschböcken, gerne auch nochmal 10, 15 Zentimeter mehr. Da sich beide Geschlechter mit den Vorderbeinen tretend verteidigen und die Hirsche zusätzlich mit dem Geweih, ist das schon eine Größe, die dann eher unangenehm wird.
Auf diese Gefährlichkeit des Berufs kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber natürlich haben wir erstmal den Namen. Tana, Leierhirsch, sind die musikalisch oder?
Ja, manchmal auch das. Ja. Sie haben einen sehr wohlklingenden Warnlaut tatsächlich. Also ich finde ihn tatsächlich eher angenehm, als dass er sehr warnend klingt. Aber das Wort Leierhirsch kommt tatsächlich von dem Instrument, hat aber mit dem Geweihtyp zu tun. Denn anders als man das bei unseren Rothirschen zum Beispiel kennt, mit den Meerändern, dieses klassische, schöne, große Geweih, ist das beim Leierhirsch ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar ist das bogenförmig nach hinten gebogen und an der vorderen Spitze kann es sich dann, wenn sie älter sind, verzweigen und an der oberen Spitze, weil der eine Geweihast hat eine gebogene Form und das ist eben an das alte Musikinstrument, die Leier, angelehnt.
Und also wenn man da Saiten dazwischen spannt, könnte das was werden?
Da sie einen nicht so nah ranlassen, würde auch nicht zur Musik kommen, aber wenn der Wind durchfährt, vielleicht schon.
Wo gibt es denn die eigentlich? Du hattest mir vorhin im Vorgespräch gesagt, eigentlich heißen sie Myanmar-Hirsche.
Genau, Myanmar-Leierhirsch, weil diese Unterart aus Myanmar kommt, aber insgesamt sind sie in Südostasien heimisch und kommen dort von Indien bis nach Thailand vor.
Wir kennen bei uns ja, also dass wir selber sehen, eigentlich keinen Hirsch mehr. Sicherlich Förster und sowas werden das schon noch zu Gesicht bekommen, andere eher weniger. Wie verbreitet ist der Leierhirsch denn in seiner Heimat noch?
Tatsächlich ist das Verbreitungsgebiet dort auch ganz massiv zerstückelt, was auch die Bedrohung mit beeinträchtigt und gar nicht mehr so sehr. Also sie sind dort auch eher versteckt vorkommend und es geht auch dort die Population nach wie vor zurück.
Also bedrohten Status?
Ja, stark gefährdet sogar. Also wirklich sehr hoch bedroht, weshalb wir einfach auch froh sind, diese Art nach wie vor zeigen zu können, weil es auch eine besondere Art ist einfach. Ist nicht ein 0815-Hirsch.
Ist das aber auch einer, der auf der Speisekarte landet?
Ja, er ist groß, also 80 Kilo, das ist doch ein schönes Festmahl für die Familie. Also ja, natürlich, sie werden nach wie vor bejagt, aber viel größeres Problem ist die Lebensraumzerstückelung tatsächlich.
Aber bevor wir jetzt schon wieder zu solchen Dingen kommen, wollen wir ja erstmal eure Gruppe richtig kennenlernen. Wie viele Leierhirsche habt ihr denn?
Aktuell haben wir 9 Tiere. Und da sind aber auch noch die Jungtiere von den vergangenen Jahren mit dabei. Einige, die wir dieses Jahr auch dann an andere Zoos abgeben. Und jetzt haben wir einen festen Kern von 5 Mädels, die wir eben behalten möchten. Und 2 junge Böcke wollen uns noch verlassen. Und eben die überschüssigen Mädels gehen dann sehr wahrscheinlich auch.
Ich war ja gerade eben mit dir dabei, als du Haselnusslaub gefüttert hast. Und da hast du deine Gruppe angesprochen mit, na ihr Mädels, sind das denn alles tatsächlich Damen?
Nein, es sind 7 Damen und zwei junge Herren, aber irgendwie überwiegt halt der Mädelskern.
Ja,
und
ja, ja.
Ja, dann ist das so in der Routine drin, dass man sagt, hallo Mädels. Meistens kommt dann noch der Nachschub und Jungs.
Aber ich habe tatsächlich jetzt auch kein Geweih gesehen. Sind die noch so jung?
Ja, die sind noch so jung, die sind jetzt anderthalb Jahre erst. Das heißt, wir haben jetzt aktuell nur einen Spieß drauf, nennt man das, also Spießgeweih, das heißt so 10 Zentimeter.
Ja.
Und da muss man schon genau hinschauen, damit man das in der Hektik auch sieht, weil man hat es ja schon gesehen, es gab ja einen eher ruhigen Kern unserer Gruppe,
ja,
und dann einen etwas distanziertere Tiere, die so ein bisschen den Abstand gesucht haben. Und die Junghirsche laufen gerne mal mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend und denken schon, sie sind sehr, sehr groß. Und wenn man dann aber ins Gehege kommt, dann werden sie ganz klein mit Hut,
ja,
weil sie
ja
dann sich doch gerne noch hinter der Mama verstecken und sagen, oh, das war jetzt ein bisschen gruselig, da waren sie doch zu zweit.
Also durch und durch Fluchttiere. Einen Angriff musst Absolut. Du nicht befürchten, oder?
In der aktuellen Phase des Jahres nein.
Okay.
Es gibt aber Phasen im Jahr, wo wir nicht so gefahrlos auf die Anlage gehen können und vor allen Dingen nicht mit fremden Leuten. Das ist in der Jungtieraufzucht, weil da die Mütter sehr, sehr beschützend werden und auch da charaktermäßig sehr unterschiedlich. Also wir haben Tiere, die uns auf die Hälfte der Anlage angreifen wollen und dann auch Warnlaute ausstoßen und eben ja sehr bedrohlich wirken wollen. Das machen sie, indem sie ihre Voraugendrüsen, die können sie so aufklappen. Das sieht ganz kurios aus. Muss man sich tatsächlich vielleicht einfach mal ein Video angucken.
Ja, ja.
Im Internet, denn sie können damit quasi einfach so ein bisschen das Gesicht verbreitern und wirken dadurch für potenzielle Angreifer ja einfach ein bisschen bedrohlich, ja. Natürlich, als Tierpfleger sollte man das einschätzen können, was das jetzt bedeutet,
ja.
Weil dazu kommt dann oft ein Schnauben und ein Warnlaut, das ist so ein lautes Quieken. Und wenn man dann diese beiden Zeichen missachtet, kommt es tatsächlich dazu, dass sie einen ganz gezielt attackieren, indem sie auf einen zurennen und die Vorderbeine einsetzen. Und sie haben sehr scharfkantige Klauen. Das heißt, das gibt schon durchaus Schrammen und blaue Flecken, wenn sie einen erreichen. Und was man da auch nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass sie einem gern in den Rücken fallen. Also wenn man ihnen den Rücken zudreht, sie sehen ja auch, das Raubtier guckt nicht mehr. Und
ja, klar.
Das ist jetzt der Moment, wo ich es ein bisschen vertrimmen kann, damit es mein Revier, mein Jungtier verlässt. Und das ist dann immer so eine Situation im Jahr, wo wir einfach sehr, sehr vorsichtig sein müssen.
Hast du so einen unvorsichtigen Moment gerade in deiner Anfangszeit noch gehabt oder ist dir das nicht passiert?
Ich hatte Situationen, wo gerade unsere nervöseste Kuh schon durchaus drohende Gebärden gemacht hat, aber nie so, dass sie mich aktiv angegriffen hat, aber sie hat es versucht.
Ja.
Und dann hilft es, sich umzudrehen und einfach sie einmal laut anzusprechen, weil dann ist auch wieder das Fluchttier da.
Ja, ja, ja.
Dann dreht sie in der Regel ab.
Ja. Zwei Dinge, die, bevor ich sie vergesse, unbedingt nochmal nachfragen muss. Du hast jetzt zweimal schon den Warnlaut angesprochen. Du sagtest, der ist eher angenehm. Wie darf man sich das vorstellen? Ist das ein Ton, den man von diesem Tier auch erwarten würde oder ganz anders?
Wenn man ein bisschen sich mit Hirschen schon auseinandergesetzt hat, dann ja, erwartbar, weil Hirsche halt als Warnlaut so ein hohes Rufen haben.
Also kein Röhren oder so?
Nee, das machen nur die männlichen Tiere.
Ja.
Es ist wirklich eher ein hoher, wie so ein bisschen vergleichbar mit einem Pfeifton, aber
ja,
es ist sehr melodisch und ich empfinde ihn als angenehm, aber ich weiß halt trotzdem in dem Moment, was er bedeutet. Manchmal machen sie das auch, also wir hatten jetzt die Situation, da haben die Krähen ein Stück Abfall in das Gehege fallen lassen und das hat geglänzt und das fanden sie so gruselig, dass sie auf der anderen Seite des Geheges standen und dieses Stück Abfall angequiekt haben. Es
würde
aus ihrem Revier verschwinden, was natürlich so eine Eisverpackung einfach nicht tut.
Ja, ja.
Die bleibt halt liegen, bis der Tierpfleger kommt und sie wegräumt.
Und du weißt aber auch, was zu tun ist oder dass du jetzt irgendwo suchen musst, wenn du das hörst?
Es war durch Zufall genau in dem Moment, als ich zur Reinigung auf der Anlage war und auf einmal fingen sie an zu quieken und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und habe geguckt und habe halt gesehen, dass die Krähe auch noch darin rumgespielt hat und wusste, okay, das ist jetzt der Aufreger.
Ja.
Das passiert aber manchmal auch, wenn das Gehege ist ja an der Außengrenze des Zoos, das heißt manchmal auch, wenn Hunde nicht angeleint sind und dort extrem davor stehen und bellen, dann reagieren sie auch. Das sind eher wirklich ungewohnte Sachen, die sie nicht einordnen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Dienstkleidung hätten, dann würden sie auch erstmal uns jeden Tag erstmal ausschimpfen und sagen, was machst du hier? Du bist fremd, geh weg.
Aber das weißt du dann inzwischen, dass sowas ist. Also du hast da einen relativ schnellen Aha-Effekt.
Sie gucken ja auch dorthin, wo sie die Gefahr vermuten. Das heißt, man kann sich anhand ihrer Reaktion daran orientieren. Und wenn ich sehe, sie verlassen zum Beispiel die rechte Seite des Geheges oder meiden sie, dann weiß ich, dort ist die Gefahr, die sie jetzt gerade als Gefahr einschätzen und kann dementsprechend darauf reagieren.
Und dann das andere nochmal. Du sagtest zwar, man soll es sich im Video angucken, aber mach mal jetzt mal Bilder im Kopf. Sie können die Drüse im Auge ausklappen?
Sie haben unter ihren Augen haben sie eine Markierungsdrüse.
Ja.
Die sieht im Normalzustand, wenn sie in Ruhe sind, ist das nur wie so ein kleiner Schlitz. Spitz.
Ja.
Und den können Sie wie auffalten und dann verdoppelt bzw. teilweise verdreifacht sich die Fläche, die Sie dann eben zeigen.
Wie ein kleiner Fächer sozusagen.
Ja, wie, ja. Also wie so, wie so ein Fach, was aufgeklappt wird. Und
ja,
das können
ja.
Sie dann halt immer wieder aufklappen und schließen.
Ja.
Und das können andere Hirsche auch. Also beim Mundjachs ist das ganz extrem, weil die Drüse dort so auffallend ist im Gesicht. Ja, normalerweise nutzen sie das halt, um zum Beispiel ihr Gehege zu markieren, weil sie damit auch einen Duftstoff absondern können. Und das ist aber auch einfach, um halt ein Signal zu senden an den potenziellen Feind.
Kommen wir nochmal auf die Futterszene vorhin. Es war ja wirklich total unterschiedliches Verhalten in dieser Gruppe zu beobachten. Da war eine, und ich sage jetzt mal, weil ich kein Geweih gesehen habe, ein Weibchen,
ja,
das völlig ruhig da vorne gefressen hat, während die anderen da doch schon, naja, sagen wir mal, angespannt waren.
Genau.
Wie kommt das?
Bei dem einzelnen Tier handelt es sich um Bargo, unser ältestes Weibchen in der Gruppe. Die ist jetzt, oder die wird 18 und ist einfach eine Omi in der Gruppe. Die ist seit über 10 Jahren, also seit ich hier im Zoo angefangen habe, gibt es die Bargo schon. Also ist sie hier bei uns, sie kennt die Gruppe, sie kennt die Anlage wie ihre Westentasche. Und die ist einfach, der macht keiner ein X für ein U vor. Also die ist einfach so tief entspannt.
Bringt nichts aus der Ruhe.
Ja, und sie ist super erfahren, die ist ein unglaublicher Ruhepol in der Gruppe, auch in der Aufzucht lehrt sie quasi die anderen so ein bisschen an oder lernt sie an. Ja, wenn sie anfängt, nervös zu werden, dann ist die Gruppe immer hinter ihr, weil dann wissen sie, oh, hier stimmt was ganz und gar nicht.
Ja, ja. Aber jetzt war ja die Situation, dass eigentlich nichts war, trotzdem 3-4 Tiere im Hintergrund scheuten, sie aber trotzdem ganz ruhig weiterfraß. Also es ist jetzt nicht so, wenn sie sagt, es ist ruhig, dass dann alle denken, es ist ruhig, die anderen sind schon noch auf Hab 8.
Da haben wir, wie gesagt, zwei verschiedene Gruppen innerhalb unserer Herde.
Ja.
Und zwar haben wir einmal die Mutterlinie der Bargo, wo eben die Töchter auch davon sind. Die sind insgesamt entspannter. Das waren auch die Tiere, die dann zum Schluss näher kamen und angefangen haben zu fressen.
Ja.
Und dann haben wir die Tiere, die eine türkise Ohrmarke haben. Und die kommen aus der Mutterlinie von Nila. Und das ist ein Weibchen, was einfach vom Charakter unglaublich zurückhaltend ist. Das ist die scheuste, die am schlechtesten in den Stall kommt, die immer überall Gespenster an der Wand sieht. Und das gibt sie halt auch so ein bisschen an ihre Jungtiere weiter.
Ist nie besser geworden, oder?
Doch, sie kommt mittlerweile in den Stall. Wenn man alleine ist, in der Routine, dann funktioniert das. Aber sie hinterfragt jede Aktion. Also, bei ihr sieht man immer dieser skeptische Blick. Ganz oft stehen die Ohren ganz aufrecht, wenn sie da irgendwas Neues ist. Also sie ist einfach aufmerksam und insgesamt ein bisschen skeptisch vom Charakter. Während die Bargo so ein vertrauensvoller, ruhiger Hirsch ist.
Hätte Bargo sich denn dann irgendwann diese Eispackung geschnappt, die Krähe verloren hat? Oder war auch die da schüchtern?
Sie ist auch dort eher zurückhaltend gewesen.
Ja.
Allerdings war sie keine von denen, die gerufen hat. Sie wäre sicher irgendwann mal gucken gegangen. Aber es ist so, dass sie das Gott sei Dank in der Regel einfach dann liegen lassen, wenn sie einmal ihre Angst davor überwunden haben, sodass man es am nächsten Tag rausräumen kann.
Ich stelle mir das ja fast wie so eine Schulhofgruppe vor. Alle papapapapapapap und die ist die eine, die sagt, lasst mal, alles halblang. Ist sie denn auch die Chefin damit in der Gruppe?
Mittlerweile nicht mehr. Bis vor 2 Jahren war sie es, aber jetzt aufgrund des Alters, also die haben regelmäßig Rangkämpfe, gerade so, wenn es eben in die
Paarungszeit
geht. Ja.
Ja.
Ja. Dann haben die einfach, ja, schon eine gewisse Dominanz innerhalb der Gruppe und mittlerweile ist sie ein bisschen langsamer.
Ja,
also
klar.
Sie hat so, vom Alter her gibt es langsam ein paar Einschränkungen und deshalb hat sie so, ja, letztes Jahr war es dann schon deutlich, dass sie nicht mehr die Chefin ist. Vor 2 Jahren konnte man sie noch streiten. Ich denke, da waren sie ziemlich gleich auf.
Ja.
Aber jetzt ist sie an zweiter Position mittlerweile.
Und was bedeutet denn das? Ist sie jetzt beim Futter hinten dran? Das sah ja vorhin nicht so aus.
Nee, weil sie ja mutig ist.
Ja.
Das bedeutet aber, dass man vielleicht nicht mehr den besten Schlafplatz im Winter bekommt, dass man auch mal von den anderen in den Hintern gebissen wird und vielleicht eben einfach auch mal eine Schramme abbekommt in solchen Kämpfen, weil man eben nicht mehr dominiert.
Ja, du sagtest ja gerade, Nila ist ja nun eigentlich die super Schüchterne. Trotzdem ist sie die Chefin. Wie darf ich mir das vorstellen? Also die haben schon so einen inneren Drang, irgendwann anzuführen?
Natürlich, je weiter oben man in der Nahrungskette ist oder in der Dominanz ist, desto weiter oben ist man auch, wenn es eben darum geht, welche Leckereien darf den Bär fressen. Also wir sind halt während der Fütterung ja oft noch nah dran. Das heißt, da spielt diese Zurückhaltung von Nila eine Rolle. Aber wenn wir jetzt, wenn es in der Natur wäre, dann wäre es ja schon so, dass die Leckerbissen würden die Ranghohen essen.
Mhm.
Wenn nicht jemand anderes aus Versehen mal über eine Frucht stolpert und eben schnell wegknabbert. Aber es ist schon so, dass da die besten Schlafplätze, die besten Nahrungsplätze gehen halt an die Ranghohen Mädels.
Und die Rangkämpfe sehen wie aus?
Dass sie sich auch, also die benutzen dafür eben die Vorderbeine und treten sich ganz aktiv, beziehungsweise beißen sich. Also die springen dann quasi auf den anderen zu und beißen in die Flanken, in die Oberschenkel.
Klingt schon gefährlich, müsste da auch ein bisschen ein, oder ist es doch am Ende mehr imponieren?
Nee, es gibt schon auch mal eine Schramme dabei, aber am Ende, wenn wir jedes Mal eingreifen, dann ist es halt so, dass sie es machen, sobald wir weg sind. Also es bringt da überhaupt nichts. Also man hält sich als Tierpfleger da schon raus. Und wenn man merkt, es gibt jetzt ein Tier, was in der Rangfolge ganz nach unten gerutscht ist und vielleicht abbaut, weil es eben dünner wird oder extreme Verletzungen hat, dann muss man sich dazu entscheiden, das Tier am Ende rauszunehmen aus der Gruppe. Es kann immer mal passieren, auch das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich, dass man eben Tiere hat, die ganz gut sich irgendwo in der Mitte halten, aber es gibt eigentlich immer ein rangniedriges Tier, den sieht man das auch an, das ist immer so ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen. Ja, ja. Es hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, ob das jetzt ein Tier ist, was Jungtiere bekommt oder nicht. Also wir hatten jahrelang eine, die hat dann auch keine Jungtiere mehr bekommen, aber jetzt ist unser rangniedrigstes Weibchen eine, die eben Jungtiere bekommt. Also es hat nicht immer eine Auswirkung auf die Fortpflanzung auch.
Also. Da kommen wir gleich mal auf die, also sie sind ja sowieso schon an sich unglaublich drollige, schöne, elegante Tiere. Mhm. Jungtiere kriegen ja meistens nur noch den totalen Niedlichkeitseffekt dazu. Wie darf man sich so einen kleinen Leierhirsch vorstellen?
Also sie haben tatsächlich die gleiche Fellfärbung. Sie haben auch jetzt nicht irgendwie groß Flecken, wie man das bei unseren Rehkitzen kennt.
Ja.
Sie sind ein bisschen plüschiger. Sie haben so richtige Teddy-Gesichter, weil sie so halt noch dieses Jungtierfell haben.
Ja.
Ansonsten ist es aber so, dass sie zum Beispiel diese markanten weißen Augenbrauen, die erwachsenen Tiere haben, die haben sie am Anfang noch gar nicht. Also sie haben einfach so klassische Jungtiergesichter, Kulleraugen, eine große Nase, riesige Öhrchen,
ja.
Und sind halt klein und tapsig unterwegs. Also für uns erfüllen sie alle Kindchenschema. Sie sind drollig, sie haben, wie gesagt, ein Puppengesicht und laufen stark sich.
Aber das von der ersten Minute an wie bei allen Huftieren, oder?
Ja, schon.
Ja, ja. Das.
Bei denen kommt dazu, dass sie als Jungtier verhalten, sie sind Ablieger. Das heißt, die ersten 3 Wochen liegen sie halt irgendwo in einem Versteck.
Hm.
Und es ist auch ganz kurios, wenn die Tiere draußen geboren werden, dann legen sie sich draußen hin, egal wie das Wetter ist. Wenn sie drinnen geboren werden, dann liegen sie drinnen. Also da, wo sie geboren werden, das ist für sie so der Schutzraum. Auch wenn der Schutzraum dann vielleicht -3 Grad und Regen ist.
Ja, ja. Und steuert ihr das irgendwie? Also könnt ihr es steuern, dass zum Beispiel ein besonderes Lager drin schon bereitet wird und die Mutter das auf jeden Fall nimmt?
Es ist so, dass die einen versetzten Zyklus haben zu unseren Einheimischen, zum Beispiel zum Rotwild. Also da ist es so, dass die Jungtiere im Oktober, November geboren werden, was ja eigentlich für uns gar keinen Sinn ergibt, dass man sagt, okay, warum im Spätherbst jetzt die Jungtiere zur Welt
kommen. Das macht das Kalte draußen ja noch kälter, ja.
Allerdings es ist es ja ein tropischer Hirsch. Also es kommt ja eigentlich nicht hier vor. Und sie haben sich eben, es passt dort mit der Regenzeit überein. Das heißt, dort macht es, gibt es Sinn, dass man eben im Oktober, November seine Jungtiere bekommt. Und bei uns ist es so, dass wir ab Oktober das Lager ein bisschen dicker machen, dass wir schon das ein bisschen größer machen, dass alles sich aus dem Weg gehen können. Aber es kann halt immer sein, dass ein Tier, das muss gar nicht mal ein rangniedriges Tier sein. Auch Nila hat schon auf der Außenanlage ein Jungtier bekommen. Aber wenn die eben ihre Ruhe haben wollen, dann gehen die halt auch weg von der Gruppe für die Geburt. Das ist nicht zwangsläufig so, dass die Gruppe, nur weil eine Geburt ansteht, auf einmal den Stall verlässt. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich.
Und sind sie dann alle Mütter? Also, oder muss die Mutter sich vielleicht sogar wehren gegen zu viel Neugier der anderen?
Das funktioniert erstaunlich gut. Wir haben die Bargo, die ist eine absolute Übermutti. Die lässt jedes Jungtier bei sich trinken, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise lassen die nur die eigenen Jungtiere bei sich trinken. Und es ist schon so, dass jeder mal gucken will, aber es ist nicht so, dass es da irgendwie Streit gibt oder so. Und es ist auch so, wenn ein Jungtier, wenn man sich einem Jungtier nähert, schon die ranghohen Tiere gleichermaßen, egal ob es das eigene Jungtier ist oder nicht, das verteidigen. Also da ist schon so, dieses Gruppengefüge ist schon da.
Also wenn du jetzt, sag mal, wir haben jetzt keine direkte Jungtierphase, es ist schon eine Weile da, aber trotzdem sind es noch die Jungtiere, du würdest dich dieser Gruppe jetzt nähern. Bilden die da irgendwie eine Abwehrformation?
Nee, es ist aber so, dass mich mehrere anmeckern.
Ja.
Also wenn's, man muss unterscheiden, ob das Jungtier noch in der Abliegephase ist oder schon eben mitläuft.
Darüber hinaus, sagen wir mal.
Und wenn es darüber hinaus ist, dann ist es in der Regel ja in der Gruppe und dann komme ich ja gar nicht zwischen Jungtier und Gruppe, sondern dann guckt es schon, dass es immer in der Gruppe bei der Mama ist und dann ist es in der Regel so, dass man gar nicht mehr irgendwie zu nah rankommt. Das ist eher in der Abliegephase so, dass man sich halt dem Versteck genähert hat und dann die Mutter sagt jetzt hier nicht weiter, weil da liegt mein Jungtier. Man muss schon ziemlich genau darauf achten, wo ist jetzt das Versteck des Jungtiers. Die variieren damit auch ein bisschen. Also die Jungtiere, die im Stall geboren werden, machen es natürlich leichter, weil der Stall ist überschaubarer als die Außenanlage.
Ja.
Da guckt man halt einmal morgens rein und weiß, ah, es liegt in der rechten Ecke oder es liegt in der linken Ecke. Und man macht einfach so einen halben Meter um das Jungtier nicht sauber, lässt es liegen, weil es bleibt doch da und duckt sich in Stroh und macht sich ganz klein und denkt, okay, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Und da es dann über den Tag hinweg meistens eben den Platz wechselt, kann man am nächsten Tag dann eben die Ecke, die dreckig geblieben ist, säubern.
Aber wenn ihr da sauber macht, ist die Mutter zum Beispiel in dem Moment jetzt...
Da ist sie eben abgeschiebert. Ja, genau. Und wenn sie aber auf der Außenanlage ist, kann es sein, dass sie nicht in den Stall reinkommt, weil sie eben dann nicht so weit sich vom Jungtier entfernen möchte, weil sie ja auch weiß in der Routine, okay, es geht der Schieber zu, dann wäre ich nicht mehr so, dass ich zu meinem Jungtier komme. Und dann muss man einfach gucken, wie reagiert die Gruppe und dann weiß man, ah, okay, hinter der Hainbuche liegt das Jungtier. Also wir haben einen großen Baum mit einem sehr ausladenden Wurzelgeflecht und da liegen, also wenn die Jungtiere draußen geboren werden, liegen sie zu 90% in dieser Kuhle, weil die halt auch besonders schön geschützt ist. Und dann guckt man so das Näschen rüber und dann weiß man, ah, okay, da mache ich halt einen Bogen drum.
Das ist wie das Ostereierversteck, das schon jeder kennt sozusagen.
Ja, genau. Also es sind so 2-3 Plätze, die eben sich sehr anbieten für Jungtiere. Immer ein bisschen unschön ist, wenn sie direkt an der Tür unter der Tränke sich da verstecken, weil dann muss man es zwangsläufig aufscheuchen, weil man sonst gar nicht auf die Anlage kommt. Aber dann läuft es 3 Meter, legt sich irgendwo in ein nächstes Versteck.
Wie zutraulich sind die denn? Also wollt ihr überhaupt, dass die zutraulich sind? Ich nehme jetzt mal Bago als Beispiel, die ja nun cool ist. Könntest du dich ihr wirklich nähern und ihr, was weiß ich, sag mal, einen Hals klopfen?
Nee, wollen wir auch gar nicht. Also sie ist, sie mag Essen schon sehr gerne.
Ja, ja.
Das heißt, wenn sie jetzt dort frisst, hätte ich vielleicht auf 1 Meter, 1,5 Meter kann ich an sie rangehen. Wenn ich jetzt in die Raufe frisches Heu tue, dann kommt sie durchaus auch so nah ran, dass sie eben... Wenn ich auf der einen Seite darauf stehe, auf der anderen Seite steht und schon anfängt zu fressen, das stört sie auch überhaupt nicht. Aber wir wollen gar nicht, dass sie so nah rankommt. Wir haben aktuell ja keinen adulten Hirsch in der Gruppe. Ja. Wenn wir dort ein männliches Tier drin hätten, dann wäre es sowieso so, dass wir einige Monate im Jahr den uns absperren müssen, weil er auch potenziell eben uns sehr stark verletzen kann. Und dann ist es so, dass wir halt gar nicht wollen, dass sie so zutraulich sind, weil dann natürlich auch die Scheu uns in so einem Moment, wenn er eben gefegt hat, dann in der Paarungszeit ist und einfach sein Revier verteidigt, sind wir ja immer ein Eindringling, auch wenn wir dort nur sauber machen oder füttern. Und dann wollen wir ja gar nicht, dass er vertraut genug ist, dass er auf 3 Meter sagt, ja, ist eigentlich ganz nett, weil 3 Meter, da ist ein Satz und schon habe ich den Hirsch vielleicht im Oberschenkel stecken. Und wenn er eben auf 10 Meter kommt, dann kann ich viel eher abschätzen, okay, jetzt bin ich ihm zu nah, jetzt ist er gerade sehr auf Testosteron oder ist halt eher entspannter.
Wie ist es denn in der Natur draußen? Gehört da ein Hirsch in die Gruppe?
Nicht dauerhaft. Also es bilden sich Mädelsgruppen mit den Nachzuchten und dann zur Paarungszeit kommt der Hirsch dazu. Und dann in der Natur wäre es so, dass er danach wieder sein eigenes Ding machen würde und die Mädels wieder ihre Wege ziehen würden.
Und ist das in Zoos dann so, dass ein Romeo quasi immer durch die Zoos tingelt? Oder
so nicht? Dadurch, also es ist immer flächenabhängig, also wirklich ganz doll flächenabhängig. Es gibt Haltungen, die können mehrere Hirsche in ihrer Anlage halten, weil die so groß ist, dass sie quasi Untergruppen innerhalb ihres Geheges bilden. Und bei uns, unserer Fläche, ist es so, dass wir einen erwachsenen Mann halten, der dann eben auch quasi der Dominante ist, weshalb uns die beiden Jungböcke jetzt auch verlassen müssen, weil die eben sind aus einem Jahrgang und wenn die hier eben groß werden würden, würde es irgendwann zu blutigen Kämpfen kommen. Aktuell ist es noch so, sie probieren es immer schon, aber es sind halt, ja, im Grunde sind es noch Teenager. Da gibt es auch mal eine Schramme, aber es ist noch nicht wirklich der Druck dahinter, den anderen aus dem Revier zu vertreiben.
Aber viel Zeit ist nicht mehr, oder?
Doch, eigentlich haben wir jetzt, also es ist angedacht für Mitte des Jahres, dass sie uns verlassen. Das ist auch absolut entspannt. Aktuell ist es so, wie gesagt, sie sind auch noch sehr...
Also man sieht das jetzt, kann man das Alter könnte man jetzt auch an dem Geweih abschätzen, ungefähr, wie groß ist es? Ja.
Genau, also im ersten Jahr sind es, wie gesagt, die Spießer mit etwa 10 Zentimetern und dann wird es eben über die Jahre immer größer und dann irgendwann bildet sich die erste Leier und anfangs haben sie unten keine Verzweigung, keine Enden, die sich eben aufteilen, sondern das kommt erst wirklich mit dem Alter dazu.
Du sprachst ja schon an, das sind tropische Hirsche, Alter, oder zumindest aus wärmeren Regionen, nun leben die ja eine Weile schon hier. Bemerkt man da tatsächlich, sagen wir mal, innerhalb einer Generation schon eine Anpassung?
Ja und nein. Also sie bilden schon ein Winterfell aus, allerdings in Myanmar, ich meine, wenn man so ein bisschen ins Gebirge geht, wird es auch kalt. Das heißt, sie kriegen auch dort durchaus mal ein bisschen wärmeren Fell. Aber es ist schon so, dass wir sehen, sie werden wirklich plüschig im Winter. Also die sind einfach, kriegen ein bisschen mehr Unterwolle.
Da kommt aber der Teddybär wieder durch, oder?
Ja, doch, definitiv. Aber das kann man auch bei anderen Huftieren sehr schnell beobachten. Also unsere Thomson-Gazellen zum Beispiel, die werden auch richtig plüschig im Winter.
Ja.
Das würden sie, also brauchen sie in der Savanne nicht. Aber das ist einfach so, dass sie sich da sehr schnell anpassen können.
Ich habe gelesen, die kriegen sogar so richtig wie eine kleine... wie soll man sagen, ein Bart, eine Mähne?
Ja, sie haben eine Mähne, die männlichen Tiere allerdings nur.
Also ja,
die,
ja.
Die Mädels, die werden im Winter so ein bisschen plüschiger am Hals auch, aber die Hirsche bilden, um zum Imponieren, halt nicht nur ein schönes Geweih aus, sondern haben dann auch noch eine schöne Halsmähne.
Und, ja, klar.
Flustern sich dann auch gerne auf und wie gesagt, stolzieren mit breiter Brust durchs Gehege. Und also wenn die Paarungszeit ist, dann können wir auch mit Hirsch die Anlage nicht betreten, dann nehmen wir den immer rein. Deshalb haben wir auch ein festes Signal, was unsere Tiere eben lernen. Das muss auch funktionieren, weil es einfach auch bei einem Hirsch in der Brunft durchaus um Leib und Leben gehen kann.
Ja. Aber eure beiden haben diesen Bart zum Beispiel jetzt auch noch nicht oder sowas.
Dafür sind sie noch zu jung.
Ja. Die müssen sich das jetzt auch nicht bei jemandem abgucken oder sowas. Also da ist jetzt nicht sich ein gegenseitiges Beibringen, auch zum Beispiel bei den Jungtieren?
Sie gucken natürlich schon ein bisschen ab von den Müttern, wenn es da Rangkämpfe gibt. Aber das ist schon sehr gut genetisch verankert. Jetzt aktuell haben wir halt zwei junge Hirsche, die das aneinander machen. Ansonsten nimmt man dafür aber in der Regel einfach einen Ast. Und deshalb haben wir auch immer Äste drin hängen, dass sie eben einfach so ihre überschüssige Energie loswerden können.
Ja.
Sie sind ja auch noch deutlich kleiner als die erwachsenen Weibchen. Das heißt, wenn sie dann ankommen und bei den Weibchen anfangen, hier rumzustänkern, dann gibt es auch einfach mal einen auf dem Hintern.
Ach so,
also
die erziehen sich schon.
Die Mädels setzen sich da schon durch und sagen halt, so jetzt Schluss, ein bisschen stänkern ist okay. Aber am Ende sind es halt auch immer noch halbstarke.
Sind es eigentlich Stubenhocker oder sind die gerne draußen? Also müsst ihr die überzeugen, davon rauszugehen? Okay, mal so, ja.
Also sie lieben es, in der Sonne zu liegen.
Ja.
Aber Regen finden sie halt auch doof.
Klassisch, wie wir ja eigentlich auch.
Ja,
bei Sonne
genau.
Raus auf die Veranda und sonst rein.
Also von daher ist es jetzt nicht so, dass sie generell sagen, oh nee, ich habe heute keine Lust, ich bleibe im Stall. Im Sommer haben sie die Möglichkeit auch gar nicht, jetzt so in den Übergangsjahreszeiten und im Winter dürfen sie frei entscheiden, ob rein oder raus. Wir sind da vielleicht auch ein bisschen fies und nutzen den einen oder anderen Trick, um die Außenanlage natürlich besonders attraktiv zu gestalten. In der Natur würden sie zum Beispiel Blätter, Gräser, aber auch mal Früchte fressen und junge Triebe. Bei uns ist es so, dass sie dadurch ein Gemisch an Wiesenheu und Luzerneheu bekommen. Also Luzerne ja ein bisschen energiehaltiger, eiweißreicher. Und wir füttern die Luzerne nur draußen.
Ja.
Und das Wiesenheu nur drin. Das heißt, bei schlechtem Wetter muss man sich halt überlegen, okay, will ich nass werden und das leckere Heu fressen oder bleibe ich im Warmen, im Trockenen und esse halt das, was okay schmeckt, aber nicht so... Das ganz Tolle ist.
Könnte auch schön eine psychologische Betrachtung machen, so wie das klingt. Wie ist das denn eigentlich, wenn die schlafen? Ist das da ein großer Klumpen Hirsch da drin? Kuscheln die aneinander oder hat halt so jeder, sagen wir mal, sein Gemach?
Ganz jahreszeitenabhängig. Wenn sie jetzt gerade in der Paarungszeit sind, wo ein bisschen Stress in der Gruppe ist, weil einfach der Hirsch da die Gruppe ein bisschen aufmischt, dann ist es schon so, dass die Rangniedrigen auch einfach mal sagen, oh, Abstand wäre schön. Und auch in den ersten Wochen der Jungtieraufzucht, weil da die Mädels schon auch einfach den Platz rund um ihr Jungtier so ein bisschen frei halten, allerdings nur wenige Tage. Und dann ist es ein großer Familienklumpen. Und es ist oft so, dass der Hirsch eine Lieblingskuh hat. Das muss nicht unbedingt die Ranghöchste sein.
Ja, ja.
Und dann ist es ganz niedlich, weil sie oft dann wie so einen Kindergarten betreuen. Also die ganzen Jungtiere liegen beim Hirschpaar und die anderen machen halt so ihr Ding.
Aber wirklich auch eng beieinander dann, ja? Oder? Also wenn die sich nachts mal umdrehen, sozusagen, würde der andere die Hufe abkriegen?
Naja, also so, also das ist jetzt ein...
extrem vermenschlicht wieder,
ein sehr vermenschlichtes Bild wie aus dem Comic, dass man dann gleich, dass die Füße gleich schlagen. Also die liegen ja auch in Brustlage, sind also, nehmen gar nicht so viel Platz weg. Die Beine werden nicht ausgestreckt. Das heißt, da muss eher steht man auf, dreht sich um und lässt sich dann wieder runterplumpsen. Und da kann es natürlich passieren, dass mal jemand einen Po ins Gesicht bekommt.
Was heißt denn Brustlage? Also die liegen nicht auf der Seite oder was?
Sie gehen runter, dass sie wirklich also auf die Gelenke sich runterlassen und dann eben mit dem Brust und dem Bauch liegen, auf dem Bauch liegen. Und dass sie sich so richtig auf die Seite fallen lassen, ist ganz selten der Fall.
Also quasi immer sprungbereit, ja?
Okay. Da kommt das Fluchttier halt wieder raus.
Ja, das ist ja nicht schlecht. Also quasi nur das Fahrgestell eingefahren, so wird geschlafen.
Nur ganz leicht auf die Seite, aber nicht so, dass die Beine ausgestreckt werden, weil dann braucht es zu lange, um hochzukommen.
Dann kann ich mir den Knäuel natürlich noch viel besser vorstellen.
Dann
passt es ja gut aneinander.
Eng an eng an eng. Und dann ist auch ganz egal, ob die Heizung warm angestellt ist, man kuschelt im Winter gern.
Ist ein bisschen wie Leierhirsch-Tetris, oder? Also so, passt alles gut zusammen. Tana, wunderbarer Einblick, aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Ich habe diese Fütterungsszene von vorhin wieder vor mir. Du sprachst vorhin die Ohren an, da waren es die Jungtiere. Aber auch bei den anderen, die haben ja diese herrlichen, ich sage jetzt mal Teller oder so spitzen Teller, die links und rechts rausstanden, mit denen auch ständig irgendwie gewedelt wird. Ich dachte immer, gerade bei Kühen oder sowas, das hat was mit Insekten zu tun. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Fliegen um die drumherum gesehen. Ist das auch ein Zeichen?
Wir haben Auch wenn es jetzt noch nicht ganz so offensichtlich ist, aber durch den Auwald nebenan haben wir schon sehr, sehr viele Kriebelmücken, die jetzt auch schon da sind. Das heißt, es ist Ohrenspiel auch gegen die Insekten da.
Ja.
Und es war aber natürlich auch eine neue Situation, eine neue Person, die sie ja gar nicht kennen. Das heißt, auch einfach ein Zeichen der Aufmerksamkeit.
Ach so, aber das Richtmikrofon, ja? So,
ja, schon.
Okay.
Aber es ist auch schon viel gegen die Insekten.
Okay, Kriebelmücken sind aber auch fies, oder? Für die Tiere auch, ja?
Ja.
Okay, wir müssen auch unbedingt mal einen EDC-Podcast zu Kriebelmücken machen, auch wenn die hier offiziell gar nicht gezeigt werden. Herzlichen Dank, Tana. Tolle Einblicke und ich kann es auch nur jedem empfehlen, sich die Leierhorsche mal zu Gemüte zu führen, weil das einfach toll aussieht. Allein schon die Aufmerksamkeit, die einem entgegenbringen. Buschblüten, als letztes noch fragen, gucken die denn, wenn Besucher vorbeikommen? Sind die da aufmerksam oder haken sie das ab?
Nee, das ist für sie Routine.
Ja.
Wenn man allerdings in Zooklamotte dort vorbeiläuft, dann wird genau geguckt, ob das vielleicht jetzt entweder nochmal eine Fütterung ist oder ein Tierarzt oder jemand, der vielleicht einfach so im Stall nochmal rumrumort. Das ist ganz spannend. Sie unterscheiden sehr stark nach der Kleidung. Selbst wenn da 5000 Besucher am Tag vorbeiströmen, das ist völlig egal, aber der Tierpfleger wird beobachtet.
Ja, das ist ja durchaus ein interessanter Tipp für die Anzugsordnung bei einem Zoobesuch, zarte Naturfarben zu wählen.
Ja, durchaus. So ein beiger Pulli oder eine olivfarbene Jacke ist schon so, dass sie dann zweimal gucken.
Okay, das nehmen wir so mit. Tana, recht herzlichen Dank und weiter euch natürlich auch viel Erfolg mit den Leihhirschen und all deinen Tieren. Du hast mir vorhin gesagt, du liebst sie alle und genauso lassen wir das auch stehen. Vielen Dank.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.